Guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir kommen heute in der Predigt ins Haus von Petrus. Wir kommen nach Kapernaum. Das ist ein kleiner Ort am Galiläischen See. Und wir kommen in den Propheten Jesaja. Und das Tolle am Matthäus-Evangelium, was wir heute da lesen, ist eben, dass wir das nachprüfen können. Es ist nicht so, dass da irgendwelche Sachen, irgendwelche Fantasiegeschichten erzählt werden, sondern die sind in Raum und Zeit verankert. Das Haus von Petrus ist höchstwahrscheinlich ausgegraben worden. Ich meine, es ist ein bisschen schwierig, weil eine Kirche darüber gebaut wurde, die auch schon eine so alt ist, dass man sie nicht einfach wegtun kann. Sehr klar. Die Ruinen von Kapernaum sind auch immer noch da, werden erforscht. Und vom Propheten Jesaja haben wir eine Schriftrolle aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Was wir da heute lesen, ist eben in der Weltgeschichte sehr gut verankert. Und wir lesen miteinander aus dem Matthäusevangelium die Verse 14 bis 17. Ich lese es vor. Als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Vater im Himmel, wir haben dein Wort in unseren Händen und wir bitten dich, nimm du unser Leben jetzt in deine Hände. Herr, bitte sprich du zu uns durch deinen Heiligen Geist, mach uns Jesus groß. Und ja, begeistere du uns, belebe uns neu für ihn. Amen. Das Erste, was wir da heute sehen, ist, dass Jesus alle Menschen liebt. In den Versen 14 bis 15 heilt Jesus die Schwiegermutter von Petrus. Jesus ist da in diesem Haus. Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, steht da am Anfang von Vers 14, er ist ganz persönlich in diesem privaten Haus da. Er hat ja Petrus zu seinem Jünger gemacht in Kapitel 4 vom Matthäusevangelium. Und ich stelle mir das immer so vor, dass sie halt miteinander draußen viel unterwegs sind und dann jeder ab und zu mal wieder nach Hause geht in sein altes Leben, ein bisschen wieder in sein altes Leben zurück, um das alte Leben ein bisschen zu spielen. Aber Jesus ist da jetzt mitten in diesem Haus. Er geht mit nach Hause. Ein echtes Haus. Eben dieses Haus des Petrus hat man eben höchstwahrscheinlich ausgegraben in Kapernaum. Und ich habe das am Anfang betont, weil wir davon überzeugt sind, dass wir solche Fragen, ist das wirklich passiert? Kann man das überhaupt glauben? Ist das zuverlässig? Wie passt das alles zusammen? Solche Fragen, da sind wir als Gemeinde davon überzeugt, dass es dafür Antworten gibt. Wir glauben an den Gott, der möchte, dass wir ihn mit unserem ganzen Verstand lieben, hat Jesus gesagt einmal. Und auch aus diesem Grund haben wir hinten diese grüne Box aufgestellt. Da gleich neben der Tür beim Rausgehen ist diese große grüne Box, da kann man Fragen reinschmeißen. Wenn ihr solcheartige Fragen habt, dann werft sie rein. Wir behandeln die immer wieder, der Martin Grundner und ich, an einem Gesprächsabend. Und der nächste wird am 19. September sein. Da werden wir wieder so einen Abend machen. Also das ist ein echtes Haus, das man höchstwahrscheinlich ausgegraben hat. Ein echtes Haus damals, halt, wo die miefigen Socken herumliegen, wo die Zahnpastatube falsch ausgedrückt ist, wo man miteinander streitet, vielleicht mit dem einen Nachbarn nicht redet. Ein echtes Haus, wo man miteinander lacht und weint, wo man liebt und hasst. Jesus steht da mitten in diesem Haus und er sieht alles. Er sieht die kranke Schwiegermutter von Petrus. Wir wissen natürlich nicht, was die da in dem Haus gemacht hat. Vielleicht ist ihr Mann gestorben, sie war wahrscheinlich schon Witwe und deswegen haben wahrscheinlich Herr und Frau Petrus sie zu sich geholt, um sich um sie zu kümmern. Aber genau wissen wir es nicht, warum die da mitgelebt hat in dem Haus und da war. Aber was wir wissen ist, eine kranke Schwiegermutter ist Jesus nicht egal. Zu der damaligen Zeit waren Frauen im Allgemeinen nicht besonders hoch angesehen. Bei weitem nicht so, wie in der Zeit nach Jesus, nachdem das, was Jesus gebracht hat in die Welt, sich mehr und mehr auswirkt. Also zu der damaligen Zeit haben religiöse Männer zum Beispiel gebetet, jeden Tag, ich danke dir, dass du mich nicht zu einer Frau gemacht hast. Und ein Spruch aus der damaligen Zeit lautet, eher sollen die Worte der Tora verbrannt werden, die Tora, die ersten 5 Bücher in der Bibel, eher sollen die Worte der Tora verbrannt werden, als dass sie Frauen übergeben werden. Das war so die Einstellung und Gott sei Dank hat Jesus eine andere Einstellung in die Welt gebracht, eine andere Einstellung gehabt, er ist anders mit Frauen umgegangen. Aber allgemein waren sie nicht so angesehen damals. Und ich glaube, dass das noch ein bisschen stärker für die alten Witwen gegolten hat. Die waren ja nicht so sichtbar ausgeschlossen wie dieser Aussätzige, von dem wir da am Anfang von Matthäus Evangelium gelesen haben. Der hat so ganz kaputte Kleidung anziehen müssen und immer laut unrein, unrein rufen müssen. Den hat man schon von Weitem gehört normalerweise und der war ganz sichtbar ausgeschlossen. Und ich glaube, die alten Witwen waren auch nicht so eindeutig ausgeschlossen wie ein ausländischer römischer Hauptmann und sein Haushalt, wo Menschen ein- und ausgegangen sind, wo man sich dauernd verunreinigen konnte. Das war ganz eindeutig eine No-Go-Area, wo man nicht hingeht, um sich nicht zu verunreinigen. Der war ganz eindeutig ausgeschlossen. Ich glaube, die alten Witwen, die hat man eher übersehen. Die werden oft einfach ignoriert. Aber Jesus hat sie gesehen. Er übersieht niemanden. Er ignoriert niemanden. Nicht den Aussätzigen, nicht den kranken Diener eines Ausländers und auch nicht die fieberkranke Schwiegermutter. Ihm ist niemand egal. Gott liebt alle Menschen. Er sieht dich, er sieht mich und er sieht auch alle Menschen, die uns egal sind. Gott übersieht niemanden. Jesus liebt alle, auch alle Außenseiter. Er berührt sie, steht da. Und er rührte ihre Hand an, steht in Vers 15. Manche Männer haben damals keine Frauen berührt aus Angst, sich zu verunreinigen. Was wird jetzt passieren, wenn Jesus diese Frau, diese kranke Frau anrührt? Wird er sich anstecken? Wird er sich irgendwie verunreinigen? Nein, er steckt sie an mit seiner Ganzheit, mit seiner Unversehrtheit, mit seiner Reinheit, mit seiner Gesundheit steckt er sie an und das Fieber ist weg, steht da. Was jetzt? Was kommt als nächstes? Sie stand auf und diente ihm. Sie spielt eine wichtige Rolle. Sie hat eine neue Aufgabe. Wenn Jesus heilt, dem gibt er auch eine neue Richtung. Man sieht, dass die Frau wirklich geheilt ist. Der Hinweis darauf, dass jemand wirklich von Jesus geheilt worden ist, ist, dass er oder sie anfängt, Jesus nachzufolgen, bei ihm sein zu wollen, ihm zu dienen. Und das sehen wir hier bei der Schwiegermutter von Petrus. Wenn Jesus dich heilt, dann würdest du auch gerne ihm folgen und ihm dienen, oder? Ich kann mir vorstellen, dass die da jetzt gerne gefeiert hätten, aber Herr und Frau Petrus und die Schwiegermutter und alle, die sonst dabei gewesen sind, haben keine Zeit, weil jetzt rollt das ganze Dorf an. Die Leute, die haben eine riesengroße Erwartung an Jesus und Jesus schafft alles. Da steht jetzt in Vers 16, wie er vom Bösen und Leiden befreit. Jesus befreit vom Bösen und von Leiden. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort, mit einem Wort, mit dem Wort. Und er heilte alle Leidenden. Da steht, dass Jesus Autorität hat über das Böse. Böse Geister gibt es wirklich, es gibt wirklich eine unsichtbare Dimension, in der ist Gott zum Beispiel. Und Gott hat andere Wesen geschaffen, ohne Körper, Personen, um ihm zu dienen. Die dienen ihm. Aber einige von ihnen haben rebelliert gegen ihn und wollen jetzt alles Gute, was Gott gemacht hat, zerstören. Und sie wollen auch Menschen zerstören, denn Menschen sind im Bild Gottes geschaffen. Jesus befreit diese Menschen. Und er heilt die anderen alle, die aus irgendwelchen anderen Gründen leiden. Es gibt viele Gründe für Leid. Nicht hinter jedem Busch im Neuen Testament sitzt ein Dämon. Jesus heilt sie alle. An diesem Abend in Kapernaum steht da, heilte er alle Leidenden. Da geschehen viele Wunder. So geht es quer durchs Neue Testament. In den Evangelien werden über 30 Einzelwunder beschrieben, so wie das mit der Schwiegermutter von Petrus. Aber es gibt auch immer wieder solche Zusammenfassungen wie da in Vers 16, wo ganz viele Leute zu Jesus hingehen und von ihm geheilt werden wollen. Jesus heilt dauernd. Da wird von jemandem berichtet, der dauernd und dauernd und dauernd heilt. Und so jemanden, es gibt keinen zweiten aus der Antike, über den so etwas berichtet wird. Das ist einzigartig, was da von Jesus berichtet wird. Da wird von einem berichtet, der dauernd übernatürliche Wunder wirkt. Und sogar seine Gegner haben das zugegeben. In den Evangelien geben sie es zu, aber auch im Talmud steht zum Beispiel über Jesus, er hat Zauberei getrieben. Okay, die geben zu, dass da übernatürliche Sachen passiert sind. Natürlich denken sie, dass eine andere Quelle dahinter steckt. Die haben sie falsch verstanden. Aber dass er Wunder gewirkt hat, das ist anerkannt. Sogar von den Gegnern. Und jetzt fragen wir uns, warum hat Jesus diese Wunder alle bewirkt? Das steht da in Vers 17. Jesus erfüllt Gottes Versprechen, indem er das Böse und das Leiden auf sich nimmt. Da steht, dass alles geschieht. Er heilte alle Leidenden, Vers 17, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Im Matthäusevangelium kommt das 10-mal vor, so eine Bemerkung, dass Jesus etwas erfüllt, was im Alten Testament steht. 10 Stellen, da können wir dann später noch drüber diskutieren oder ganz normal reden. Jesus hat es auch selbst gewusst, dass er da ist, um Gottes Versprechen zu erfüllen. Dass die Versprechen Gottes, die Verheißungen Gottes, die Bünde Gottes, die Prophezeiungen in ihm erfüllt werden. Jesus ist die Erfüllung. Und er hat diese Wunder, von denen wir da lesen, als Zeichen gewirkt. Im Johannesevangelium werden ja die Wunder alle Zeichen genannt. Zeichen zeigen also etwas. Was zeigen jetzt diese ganzen Wunder? Die Wunder, von denen wir da lesen, die zeigen, dass Gott alle Menschen lieb hat. Jesus liebt alle Menschen, auch die Außenseiter, die Ausgestoßenen, die nicht dazugehören, die übersehen werden. Gott liebt alle Menschen, auch dich und mich und alle, die wir nicht mögen. Die Wunder zeigen auch, dass etwas nicht stimmt in dieser Welt. Deswegen sind sie ja notwendig. Gott selbst muss eingreifen, weil etwas nicht stimmt in dieser Welt. Menschen sind ja nicht dazu geschaffen worden, vom Bösen zerstört zu werden. Menschen sind nicht dazu geschaffen worden, vom Fieber niedergestreckt zu werden. Wenn man Fieber hat, dann sieht man ja nicht mehr so klar die Realität und man ist schwach. Man kann gar nichts tun, wie gelähmt ist man. Man kann nicht andere Menschen lieben. Menschen sind aber nicht dazu geschaffen für diesen Zustand, sondern Menschen sind geschaffen worden dazu, aktiv und durchdacht andere und Gott zu lieben. Aber wenn man Fieber hat, wie die Schwiegermutter, dann kann man Gott nicht aktiv und durchdacht lieben, sogar wenn er mitten im Haus steht. Die Wunder zeigen, dass Gottes Eingreifen notwendig ist. Und sie zeigen auch, dass Gott jetzt eingreift. Gott fängt an, die Fäden in die Hand zu nehmen und den Laden zu schmeißen. Und es hat Gott schon vor langer Zeit versprochen, dass eines Tages diese Sache losgehen wird. Er hat versprochen im Alten Testament, dass eines Tages einer kommen wird, der Schlange den Kopf zertreten wird. Dass eines Tages einer kommen wird, der ein gerechter König ist. Ein Prophet wie Mose kommen wird. Und der wird im Alten Testament der Messias genannt. Messias heißt auf Griechisch Christus, Christos. Und wir sagen Christus. Also immer wenn Christus dasteht, dann kann man das mit Messias auch im Kopf übersetzen. Der versprochene Retter, den Gott schon versprochen hat von vor Jahrhunderten. Gott hat das versprochen, dass der kommen wird. Und er hat auch gesagt, wie man den erkennen kann. Weil das ist natürlich die große Frage, woran erkennt man denn den, wenn der dann kommt? Gott hat versprochen, dass es Zeichen geben wird. Und ich lese euch da jetzt was vor aus dem Propheten Jesaja, aus dem Kapitel 35, was für Zeichen das sein werden. Ich lese aus Jesaja 35 und ich lese auch den Rest, den Schluss von Vers 4 und dann lese ich Vers 5 und Vers 6. Da steht über Gott, er selbst, da geht es um Gott, er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Das heißt, Wunder werden zeigen, dass der Messias gekommen ist. Im Matthäusevangelium wird das wieder aufgegriffen. Genau das, da kommt eine Anfrage, so eine Frageboxfrage, kommt da zu Jesus von Johannes dem Täufer, Matthäus 11. Johannes der Täufer hat den König kritisiert und ist dafür im Gefängnis gelandet. Aber das kann doch nicht sein, oder? Der Messias ist doch eigentlich da, habe ich gedacht. Und wenn der Messias da ist, dann wird doch alles sofort gut, oder? Dann gibt es gar keine Krankheit mehr, dann gibt es nichts Böses mehr, dann muss niemand mehr leiden, dann gibt es keine bösen Herrscher mehr, sondern ein gerechter König. Oder das soll doch der Messias sofort machen. Warum sitze ich, Johannes, jetzt da im Gefängnis? Also fragt er Jesus, er zweifelt, ob Jesus wirklich derjenige ist, und er fragt er in Matthäus 11, Vers 2 und 3, als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus, des Messias, hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihn sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Ich finde das so genial, dass wir das im Neuen Testament stehen haben und wie Jesus dann antwortet. Jesus sagt zu Johannes nicht, reiß dich zusammen, erinnere dich dran, wie es damals war am Jordan. Was sollen die anderen denken bei deiner Frage? Na, Jesus geht so barmherzig mit allen Zweiflerinnen und Zweiflern um. Und auch so mit dem Johannes geht er barmherzig um. Er sagt ihm als Antwort, geht hin und verkündet Johannes, was ihr seht und hört. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt. Und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, was sich nicht an mir ärgert. Ja, der Messias ist da. Das kann man sehen und hören damals zu der Zeit, wo Jesus gewirkt hat. Er ist da und jetzt entscheidet sich alles für dich daran, wie du zu diesem Messias stehst. Die Wunder zeigen das. Jesus ist der Messias. Also es ist kein Wunder, dass Jesus Macht hat über das Böse, dass Jesus übernatürliche Macht hat, über Krankheit, über Leid. Kein Wunder, weil er ist Gott selbst, der in diese Welt kommt. Und ein Wort genügt. Deswegen kann er eben Wunder machen. Er kann Wunder machen mit Berührung und ohne Berührung, mit Worten und ohne Worte, weil er Gott ist. Er braucht nicht irgendwelche Zaubertricks oder Formeln oder irgendwie sowas. Und es kommt auch gar nicht so sehr darauf an, wie stark da der Glaube ist von den Leuten, die er heilt. Ich meine, der Aussätzige hat einen riesengroßen Glauben gehabt. Der hat noch nicht genau gewusst, ob Jesus ihn jetzt heilen will. Aber Jesus wollte. Von dem Knecht des Hauptmanns wissen wir überhaupt nicht, was der für einen Glauben hat. Und die Schwiegermutter von Petrus hat Fieber. Jesus heilt sie. Er ist Gott. Kann alles tun. Und er liebt die Menschen. Weil Gott Liebe ist. Und jetzt ist die Zeit der Erlösung da. Der Messias ist da. Gott hält also seine Versprechen und Jesus ist die Erfüllung aller Versprechen, die Gott gegeben hat. Aber schauen wir uns nochmal dieses spezielle Versprechen an, auf das Matthäus sich da beruft. Das ist für mich eine riesengroße Überraschung, dass er diesen Text auswählt. Da steht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Da zitiert Matthäus aus Jesaja, dem Propheten Jesaja, Kapitel 53. Und das ist ein ganz ein interessantes Kapitel. Ein Kapitel, das im jüdischen Synagogengottesdienst nicht vorgelesen wird, obwohl das vorher und nachher schon vorgelesen wird. Ein Kapitel, wo sogar eine Zeit lang vermutet wurde, ja, wahrscheinlich haben die Christen das hineingefälscht ins Alte Testament. Aber dann hat man ja in Qumran diese uralte Jesaja-Rolle gefunden, aus der Zeit vor Jesus. Das ist im 2. Jahrhundert vor Jesus. Also es ist nicht gefälscht. Das ist wirklich, Gott hat es wirklich vorher schon versprochen, was da steht in Jesaja 53. Dieser rätselhafte Text über einen leidenden Diener Gottes. Ein Diener Gottes, der leidet. Einer, der alles nimmt, was zwischen Gott und den Menschen steht und das auf sich selbst legt. In Jesaja 53 geht es um einen, der lebendig war, der blüht. So wie wenn eine junge Pflanze durchs Erdreich rausschießt, voller Leben. Und der fertig gemacht wird, der missbraucht wird, sodass er so furchtbar ausschaut, dass man gar nicht mehr anschauen kann, dass man gar nicht mehr hinschauen kann vor lauter, wie der furchtbar ausschaut jetzt. Er war verlassen, verachtet und geschlagen, da steht, doch er, im Jesaja steht, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und dann steht noch da in Jesaja 53, dass er sich nicht gewehrt hat dagegen. Dass er für die Verbrecher gebetet hat, dass sein Grab bei einem Reichen war. Und dass er wieder lebendig wird. Und es gibt keinen Kandidaten dafür, der, auf den das alles zutrifft, außer Jesus. Auf ihn trifft das alles zu. Von ihm hat Jesaja gesprochen. Er hat das am Kreuz alles gemacht. Und in Jesaja 53, da geht es vor allem darum, dass einer unsere Sünde auf sich nimmt. Und wir dadurch frei werden von unserer Sünde. Geheilt werden von Sünde. Das steht im Vordergrund. Es kommt im Alten Testament auch immer wieder mal vor, dass man von Sünde geheilt wird. Und so versteht es auch das Neue Testament. Sünde ist jetzt so ein komisches Wort. Erst vor kurzem habe ich in unserer Gemeindezeitschrift in Weißkirchen gelesen, dass die Kinder am Ende des Schuljahres Zuckerwatte gekriegt haben vom Bürgermeister. Das finde ich voll cool. Und da ist dabei gestanden, am Ende des Schuljahres kann man schon einmal sündigen. Und das ist Quatsch. Zuckerwatte essen ist keine Sünde. Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Unsere innere Einstellung, wo wir sagen, mir ist der Gott egal. Ich brauche den nicht. Ich bin im Gegenteil sogar allergisch gegen diesen Gott. Niemand soll mir sagen, was ich zu tun habe, wozu ich auf der Welt bin. Ich bin derjenige, der entscheidet. Das ist Sünde, diese Einstellung Gott gegenüber. Und alles, was daraus folgt, unsere Selbstsucht, unsere Überheblichkeit, unser Fieber. Wir werden schwach, das Gute zu tun. Gott und die Menschen zu lieben. Und das nimmt Jesus auf sich am Kreuz. Und es bringt ihn um. Und so werden wir gesund. Also wir werden zuerst gesund in unserer Beziehung zu Gott. Darum geht's in erster Linie, vor allem. Und eines Tages, verspricht uns Gott, wird er wirklich alles andere auch wieder gut machen. Er erlöst uns ganzheitlich und da gehört unser Körper auch dazu. Aber bei den meisten von uns wird es bei der Auferstehung sein. Unser äußerer Mensch wird täglich aufgerieben. Der zerfällt. Deswegen sitzen wir mit Brillen da und mit Plomben und mit Wehen, Gelenken und allen möglichen anderen Krankheiten. Der äußere Mensch wird zerrieben, 2. Korinther 4, Vers 16. Aber eines Tages wird alles gut. Das macht Gott nicht sofort, auch wenn es das schon immer wieder zwischendrin einzelne Wunder gibt. Wunder als Zeichen, als Vorgeschmack und aus Liebe. Aber alles wird erst am Ende wieder gut. Deswegen hat der Johannes im Gefängnis leiden müssen. Deswegen gibt es noch Krankheit und Leid. Weil die Wunder zuerst mal ein Zeichen sind für etwas Tieferes. Bei diesen ganzen Heilungen im Neuen Testament, da berührt Jesus die Menschen oft. Nicht immer, aber oft. Und jedes Mal zeigt sich, er ist ansteckender als die Krankheit. Er ist ansteckender als der Aussatz. Er ist ansteckender als das Fieber. Seine Gesundheit steckt die Menschen an. Er steckt uns an mit seiner Ganzheit, Unversehrtheit, Heiligkeit. Aber gleichzeitig steht da, er steckt sich an mit unserer Zerbrochenheit, unserer Krankheit, unserer Schuld, unserem Schaden. Er steckt uns an mit seinem Leben. Er steckt sich an mit unserem Tod. Heute haben wir gesehen, Jesus liebt alle Menschen. Jesus befreit vom Bösen und Leiden. Und er macht das, indem er das Böse und das Leiden auf sich nimmt. Und ich denke, wenn du das kapierst, dann entsteht in dir ein Wunsch, nahe bei Jesus zu sein. Ihn überall in dein Haus hineinzulassen. Du schämst dich vielleicht dafür, was er da sehen wird in deinem Haus. Aber der Wunsch ist trotzdem so groß, dass er näher zu dir kommt. Du wünschst dir, dass er dich sieht und anrührt. Er graust sich nicht vor deiner Schuld und deiner Bosheit. Er vergibt, wenn du ihn darum bittest. Und du wirst frei vom Bösen und von der Schuld. Er heilt die Beziehung zwischen Gott und dir. Er macht dich frei, ihn und andere dann zu lieben. Denn dazu bist du geschaffen worden. Und dazu ist Jesus ans Kreuz gegangen. Jesus liebt alle Menschen. Er befreit vom Bösen und vom Leiden, indem er es auf sich nimmt. Ich glaube, wenn du das kapierst, dann wünschst du dir, Jesus nachzufolgen. Folg ihm jetzt nach. Folg ihm wieder nach. Folg ihm weiter nach. Beten wir miteinander. Herr Jesus Christus, wir staunen, dass du, der ewige Gott, der einzigartige Sohn des Vaters, dass du Mensch geworden bist, um uns zu erlösen. Herr, dass du jeden Menschen von uns jetzt siehst, hier in dem Raum, alle, die daheim geblieben sind oder auf Urlaub sind. Herr, du siehst uns, du kennst uns. Und du bist dir nicht zu schade, um in unsere Welt hineinzukommen, in unsere Schuld, in unser Haus. Herr, und wir bitten dich um Vergebung für das Böse, das wir getan haben. Wir bitten dich, befreie uns davon. Vergib uns unsere Schuld. Herr, wir wollen dir gerne nachfolgen, auch wenn wir wissen, dass es ja, was kosten könnte. Aber wir wollen gern näher bei dir sein und mehr von dir erleben, weil du so gut bist. Herr, hilf uns, das immer mehr zu kapieren und dir nachzufolgen. Amen.